Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen beim Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Ja, bei mir ist alles gut. Ich freue mich, dass der Sommer so ein bisschen angekommen ist in Deutschland. Und ich bin natürlich voller Vorfreude auf unseren großartigen KI Future Tech Summit nächste Woche in Berlin.
Ich freue mich auch schon sehr. Ich bin sehr gespannt, was dann das nochmal bringt. Ich habe jetzt ja alle sozusagen erleben dürfen, die Unternehmen, die KI im Einsatz haben. Und jetzt treffen die auch nochmal alle aufeinander. Das sorgt natürlich dafür, dass die sich auch voneinander inspirieren lassen können. Und mal sehen, ob wir so noch ein bisschen mehr Tempo sogar auf die Strecke bringen. Also ich bin da auch super neugierig. Aber Sinuni, sag mal, wann hast du das letzte Mal gespendet? Also Daten?
Du meinst jetzt, genau, wir reden ja über Daten. Ja, also ehrlich gesagt, so ganz bewusst habe ich Daten noch nicht gespendet. Also wahrscheinlich spende ich immer mal unfreiwillig, so wie wir alle. Genau, aber so richtig freiwillig Daten gespendet, könnte ich mich jetzt nicht erinnern.
Aber das ist heute das Thema dieser Folge. Wir reden über Datenspende und über das freiwillige zur Verfügung stellen von auch durchaus personenbezogenen Daten, weil die sind halt das Gold des 21. Jahrhunderts, heißt ja immer, aber die sind halt eben wirklich wichtig, wenn man digitale Geschäftsmodelle voranbringen will, wenn man Forschung voranbringen will und natürlich auch, wenn man KI voranbringen will. Wir erzeugen ja jede Menge Daten mit Gesundheits-Apps zum Beispiel, keine Ahnung, vom Schrittzähler bis hin zu was weiß ich, was es da noch alles gibt. Dann, wenn wir mobil unterwegs sind, also ob wir jetzt mit unserem eigenen Auto fahren oder einfach nur mit den Karten navigieren, Daten, 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 Daten. Manche davon sind jetzt, wie ich finde, für mich persönlich jetzt nicht so super kritisch, dass ich die nicht freiwillig spenden kann, um zum Beispiel die City der Zukunft smarter zu machen. Also um all das wird es gehen in dieser Folge. Aber vorher machen wir erstmal ein bisschen was Neues aus der digitalen Welt, oder?
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, in unseren News dreht sich heute alles so etwas um das Thema Sicherheit im Netz. Und wir starten mit dem Löschbericht der Bundesregierung, dem Löschbericht 2024. Den hat die Bundesregierung jetzt veröffentlicht. Und ja, da geht es ja in erster Linie um kinderpornografische Inhalte im Netz. Und demnach gingen beim BKA in 2024 rund 31.500 Hinweise ein. Das ist weniger als im Rekordjahr 2023, aber natürlich immer noch weiterhin alarmierend hoch. 99% dieser Hinweise kamen von anerkannten Beschwerdestellen, darunter ja auch die ECO-Beschwerdestelle, über die wir ja hier auch schon das ein oder andere Mal berichtet haben. Unsere Leiterin Alexandra Kochskiba betont in diesem Zusammenhang erneut, Beschwerdestellen sind ein unverzichtbarer Bestandteil im Kampf gegen Kindesmissbrauch im Netz, niedrigschwellig, effektiv und schnell. Ja, und die Löschquoten bleiben laut Bericht stabil. In Deutschland gehostete Inhalte wurden in 99% der Fälle binnen einer Woche entfernt. Bei Inhalten im Ausland lag die Quote nach 4 Wochen immerhin auch noch bei über 84%. Auch auf EU-Ebene tut sich hier was. Die überarbeitete CSAM-Richtlinie soll Beschwerdestellen künftig stärker einbinden. Das ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiges Signal. Und der Bericht belegt auch in diesem Jahr, dass jeder Hinweis im Kampf gegen rechtswidrigen Content zählt. Also wenn euch im Internet Inhalte begegnen, die ihr irgendwie, die euch komisch vorkommen, die ihr möglicherweise sogar für rechtswidrig haltet, zögert bitte nicht, meldet diesen Fall einfach. Das geht auch anonym unter beschwerdestelle.eco.de. Und die Kolleginnen und Kollegen sind alles Juristen und können das wirklich dann prüfen und im Zweifel eben auch weiterverfolgen. Alle Infos dazu findet ihr natürlich auch nochmal in unseren Shownotes.
So, wir bleiben beim Thema Sicherheit. Jetzt geht es aber eher darum, wie gut denn die Userinnen und User gesichert sind im Jahr 2025. Und da hat der Verein Deutschland sicher im Netz, kurz DESIN, einen Sicherheitsindex für dieses Jahr veröffentlicht. Und der sagt, dass mehr als jeder zweite Internet-User eben nicht ausreichend im Netz geschützt ist. Während die Gefahren im Netz steigen würden, sinke bei der Bevölkerung gleichzeitig das Bewusstsein für die Sicherheitsrisiken. Das ist natürlich ein Problem. So verzeichnet der jährliche Index einen neuen Höchststand bei der Zahl erlebter Sicherheitsvorfälle. Rund ein Drittel der Internetnutzenden hätte demnach in den vergangenen 12 Monaten einen Phishing-Vorfall per Messenger erlebt oder infizierte E-Mails erhalten. Natürlich ist das Thema Cybersicherheit beim ECO auch sehr präsent. Haben wir ja auch schon mehrfach bewiesen. Wir könnten jetzt auch bis zum Ende dieser Folge weiter durchreden. Brauchen wir aber gar nicht. Es gibt ja eine relativ aktuelle Folge. Da haben wir nämlich zum Beispiel über Ethical Hacking gesprochen. Also da gerne nochmal reinhören. Auch den Link packen wir in die Shownotes.
Ja, apropos Hackerethik, in dieser Folge, die Sven gerade schon erwähnt hat, hatten wir ja auch ein Interview mit dem Chaos Computer Club und dieser hat jetzt gemeinsam mit anderen Digital- und Bürgerrechtsorganisationen einen offenen Brief zur Chatkontrolle veröffentlicht. Also zu weiteren Unterzeichnern zählen unter anderem Amnesty International, D64 und die Gesellschaft für Informatik. Und in dem Brief fordern die Organisationen Bundesinnenminister Alexander Dobrindt dazu auf, der auf EU-Ebene geplanten anlasslosen Chatkontrolle ein klares Nein entgegenzusetzen. Anstelle einer anlasslosen Massenüberwachung plädieren die Organisationen dafür, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu wahren. Denn wer die Verschlüsselung absichtlich schwächt, heißt es in dem Brief, untergräbt das Vertrauen in digitale Infrastrukturen und öffnet Angriffsvektoren für staatliche und kriminelle Akteure. Ja, das sehen auch wir im ECO tatsächlich mit Sorge, dass begrenzte staatliche Kapazitäten durch überzogene Maßnahmen wie die Chatkontrolle ausgeglichen werden sollen. Um das Problem der Schwächung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu umgehen, wird seit einiger Zeit ja eine sogenannte Upload-Moderation vorgeschlagen. Die verpflichtende Vorabprüfung privater Inhalte noch vor dem Versand greift aus unserer Sicht jedoch ziemlich tief in die Privatsphäre der Nutzer und Nutzerinnen ein. Wir fordern stattdessen einen klaren rechtsstaatlichen Rahmen, in dem Strafverfolgung, Meldestellen und Anbieter konstruktiv zusammenarbeiten, mit Fokus auf wirksame Strafverfolgung und die konsequente Löschung illegaler Inhalte.
So, und damit kommen wir zum Fokusthema der heutigen Folge, zur Datenspende. Aber wofür kann man eigentlich seine Daten spenden?
Ja, am gängigsten sind hier sicherlich, das hast du ja auch schon angedeutet, die Gesundheitsdaten. Ne? Tatsächlich hat der Deutsche Ethikrat den Begriff 2017 schon im Zusammenhang mit Big Data und Gesundheit eingeführt. Und vom Wording klingt es ja auch ein bisschen so wie die Blut- oder Organspende. Das passt also auch irgendwie so ein bisschen in den medizinischen Bereich.
Ja, zu der digitalen Datenspende kommt dann allerdings nicht auf dem Behandlungsstuhl, sondern unter anderem mit Hilfe von Smartphones, Smartwatches und den damit verbundenen Apps.
Ja, benutzt du solche Apps? Trackst du so deine ganzen gesundheitlichen Parameter vom Schlaf, Fitnesslevel?
Hab ich alles gemacht. Aber ehrlich gesagt, ja, jetzt nicht für mich aus Interesse, sondern für so Berichterstattung und Tests. Also ich habe eine Folge gemacht, die Wahrheit über das optimierte Leben, und da habe ich das mal gemacht. Ganz schlechte Werte. Also ganz oft wach in der Nacht, immer. Diese Schrittzählerei ging mir auf die Nerven, weil es übt so einen Druck aus. Also ehrlich gesagt, ich bin da nicht so ein Freund von. Machst du das?
Ich auch nicht. Nee, ich mach's auch nicht tatsächlich. Ich mach's immer mal wieder so, wenn ich so eine Phase habe, wo ich viel laufen gehe, dass ich dann da so ein bisschen so eine App mitlaufen lasse. Aber ich habe das ehrlich gesagt, also ich habe es dann nie wirklich verfolgt. Also ist, glaube ich, ein bisschen auch eine Typfrage.
Ja, ne? Ich glaube auch. Ich brauche das nicht, um mich zu motivieren. Ich hätte jetzt keine Angst, dass irgendjemand damit Schindluder treibt mit den Daten, aber ich selber will das gar nicht unbedingt wissen die ganze Zeit. Aber ich würde definitiv diese Daten für medizinische Forschung bereitstellen. Da hätte ich gar kein Problem mit.
Genau, also da wäre ich auch offen für. Und ja, diese Frage führt uns auch direkt zu unserem ersten Interviewgast. Denn während der Corona-Pandemie rief Professor Dr. Dirk Brockmann ein Datenspendeprojekt ins Leben, bei dem mehr als 500.000 Spenderinnen und Spender über einen Zeitraum von mehr als 2,5 Jahren täglich Daten von ihren Smartwatches und mobilen Endgeräten zur Verfügung stellten. Das ist bisher tatsächlich der größte Datensatz dieser Art in öffentlicher Hand. Ja, hören wir mal rein.
Im Gespräch.
Zahlreiche Deutsche tragen sie bereits. Rund 5,84 Millionen Wearables, beispielsweise Fitnessarmbänder oder Smartwatches, wurden allein im Jahr 2024 in Deutschland verkauft. Der Gedanke liegt also nahe, diese Daten auch für klinische Studien zu nutzen. Und auch das Robert-Koch-Institut dachte in diese Richtung, als es im April 2020, also mitten in der Corona-Pandemie, Bürgerinnen und Bürger in Deutschland über eine eigene App zur Datenspende aufrief. Professor Dirk Brockmann ist Physiker, Komplexitätsforscher und aktuell Professor an der Fakultät für Biologie der Technischen Universität Dresden, ehemaliger Wissenschaftler am Robert-Koch-Institut und der Kopf hinter der Corona-Datenspende, dem weltweit größten Datenspendeprojekt im Kampf gegen Covid-19. Ziemlich bemerkenswert, das Projekt hat Millionen von Fitnessdaten analysiert und so geholfen, die gesundheitlichen Folgen der Pandemie besser zu verstehen und Vorhersagen zur Entwicklung von Covid-19 deutlich zu verbessern. Ich freue mich also sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen hier beim Ohr am Netz, Professor Dirk Brockmann.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Ja, Herr Professor Brockmann, erzählen Sie doch mal, wie kam es denn zur Idee für das Corona-Datenspende-Projekt und wie schnell mussten Sie damals überhaupt reagieren?
Ja, das musste tatsächlich alles ganz schnell geschehen. Das war sozusagen während der ersten Welle. als dann schon klar war, dass jetzt eine Pandemie sich ausbreitet, da kam die Firma Thrive auf mich zu. Das ist sozusagen ein Anbieter, also im Bereich Digital Health. Und einer der Wissenschaftler, der dort arbeitete, kannte meine Arbeiten von ganz früher zur Auswertung von Massendaten, die in natürlichen Experimenten gewonnen werden. Natürliche Experimente, das sind Experimente, in denen Daten gewonnen werden, aber zunächst nicht mit einem wissenschaftlichen Zweck. Also zum Beispiel Mobilitätsdaten, die durch Handys gesammelt werden und so. Und er kannte so meine Herangehensweise und sagte, wir könnten mit dem, was wir herstellen, nämlich so eine App, die mit den Smartwatches und den Fitness-Trackern zusammenarbeitet, die Möglichkeit schaffen, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Daten uns zur wissenschaftlichen Auswertung spenden, so dass wir zu der Zeit, als es noch gar keine Tests gab und so weiter, das war ja noch ganz am Anfang, wo die Zahlen mit einem großen Fragezeichen versehen worden waren, könnten wir über die Daten, die über Fitness-Tracker gesammelt werden oder gemessen werden, wie Herzfrequenz, Schlaf und wie viele Schritte man am Tag macht, schauen, wie die Dynamik der Pandemie verläuft, indem wir indirekt messen, welche Anomalien zum Beispiel in der Herzfrequenz existieren in der gesamten Population. Das war so die Grundidee. Das ist theoretisch alles ganz einfach und möglich. Dazu gab es auch schon wissenschaftliche Publikationen aus dem Vorjahr von 2019. Das wollten wir umsetzen, aber wir hatten natürlich ganz wenig Zeit nur. Und das musste dann innerhalb von Wochen geschehen, dass sozusagen diese App zur Verfügung gestellt wird, dass das Robert-Koch-Institut diese App veröffentlicht, dass da Marketing gemacht wird, geworben wird. Ja. Und dann ging das aber tatsächlich ganz schnell, dass viele Tausend, also Hunderttausende Menschen haben sich da registriert, haben die Daten dann jeden Tag gespendet und wir konnten dann daraus berechnen, wie zum Beispiel die Inzidenz verlaufen ist. Diesen Algorithmus zu schreiben, das hat allerdings natürlich dann wieder länger gedauert. Mhm. Also in der zweiten Corona-Welle konnten wir das dann ganz gut machen.
Mhm. Jetzt haben Sie schon ein paar Datenarten erwähnt, also Herzfrequenz, Schritte. Was genau wurde denn letztlich dann mit der Datenspende-App erhoben und wie wurden diese Daten technisch verarbeitet und ausgewertet?
Also sozusagen die Basis für die ganze Herangehensweise war eine wissenschaftliche Arbeit aus 2019, in der gezeigt worden ist, wenn man jetzt eine Menge Menschen hat und deren Herzfrequenz, dann hat jeder Mensch eine typische Herzfrequenz über einen Tagesablauf und hat sozusagen einen typischen Wert, sagen wir mal im einfachsten Fall. Und wenn man krank wird und Fieber bekommt, dann gibt es da so eine Abweichung. Die ist bei jeder Person anders und man kann das auch nicht genau ablesen, ob diese eine Person dann Fieber hat. Wenn man aber jetzt sehr viele tausend Menschen aus einer Region hat oder irgendwie aus einer Stadt oder aus dem ganzen Land, dann kann man sehen, ob Abweichungen von dem eigenen Normalwert überproportional viel passieren. Und dann weiß man, dass wahrscheinlich irgendein Phänomen da gerade sich entfaltet, was zu mehr Fieber führt. Und so war die Idee, dass wir sozusagen die Veränderungen in der Inzidenz halt abschätzen können, indirekt, wie das dann später zum Beispiel auch über Abwasserproben gemacht worden ist. Also man misst nicht tatsächlich, haben die Leute Covid, sondern man guckt, beim Abwasser ist überproportional viel Virusmaterial da drin als zum Vergleichswert. Das war die Idee. Gleichzeitig haben wir dann gesehen, dass das besser funktioniert, wenn man auch noch die Schlafdaten hinzunimmt, weil Leute, die krank sind, schlafen dann mehr oder sie bewegen sich auch viel weniger. Wir haben dann probiert, einen Algorithmus zu entwickeln, der sehr genau vorhersagen kann oder mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann, nicht ob eine Person Covid hat, sondern ob sie krank ist. Mhm. Aber wenn halt eine Pandemie sich ausbreitet, dann ist es halt, man weiß ja, wie viele Leute im Wesentlichen immer so irgendwas haben, irgendeine Atemwegsinfekt oder sowas. Diese Zahlen hat man. Und wenn es dann davon wieder eine starke Abweichung gibt, dann weiß man, da bewegt sich etwas. Das war so die Idee und wir haben halt alle Daten versucht auszuwerten, die mit so einem Fitness-Tracker typischerweise aufgenommen werden. Das sind halt Ruhepuls über den Tag gemittelt oder die Schrittanzahl oder eben auch die Schlafintensität, also wie lange man schläft am Tag.
Und wie haben Sie das dann analysiert? Also kam da KI zum Einsatz und gab es vielleicht auch Erkenntnisse, die Sie irgendwie besonders überrascht haben?
Also zunächst haben wir das so einfach gemacht, wie es ging. Also weil jede Komplexität Stufe eines Algorithmus beinhaltet natürlich auch wieder mögliche Fehlerquellen. Mhm. Da es sich ja um etwas handelt, was noch nie jemand vorher gemacht hat, ist das immer sehr gefährlich, sozusagen so Blackbox-Algorithmen zu verwenden, von denen man nicht weiß, wie sie das machen. Und deshalb war das am Anfang sehr einfach und wir haben das so stufenweise immer komplizierter gemacht, weil wir ja tatsächlich immer nur ein paar Wochen in die Vergangenheit geguckt haben, um zu sehen, wie ist denn sozusagen die Baseline, also der Referenzwert für eine Person und gibt es da einen Ausschlag? Später, also deutlich später, kamen dann noch hinzu, dass wir über diese Kohorte von Datenspenderinnen und Spendern auch Umfragen gestartet haben.
Okay.
Das heißt, wir hatten so Surveys mit Fragen, die irgendwas mit der Pandemie zu tun hatten oder wie es den Leuten geht. Da hatten wir so 4 Studien und diese, die mitgemacht haben, haben wöchentlich, manchmal auch 4-wöchentlich, einen Umfragebogen bekommen und konnten die Fragen beantworten. Das waren dann ungefähr so 60.000 Leute, die an diesen Umfragen mitgemacht haben. Und diese Kombination von Umfragedaten und den Daten, den physiologischen, die über die Smartwatch oder den Fitness-Tracker aufgenommen werden, waren besonders hilfreich, ne, weil man dann halt sehen konnte, wir sehen irgendwie, dass im Mittel in der Population im zweiten Pandemiejahr die Herzfrequenz höher war, was vielleicht daran liegt, dass die Leute sich weniger bewegt haben. Und es ging den Leuten laut den Umfragen auch schlechter. Und diese Kombination ist besonders vielversprechend gewesen und informationsreich. Und tatsächlich ist es so, dass wir diese Daten, auch wenn wir sie schon lange nicht mehr aufnehmen, immer noch analysieren, jetzt im Kontext von Long-Covid, weil halt mehr Wissen darüber da ist. Was sind jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel die typischen Fingerabdrücke von Long-Covid in so einer Herzfrequenz, die über 2 Jahre aufgenommen worden ist, kann man dazu was sagen? Und das beforschen wir jetzt immer noch ganz aktiv. Wir haben sozusagen nur die Spitze des Eisbergs bisher überhaupt angeguckt.
Also ein richtig nachhaltiges Projekt auch, was das angeht, ne? Es gab ja nun auch die klassischen Meldedaten. Heißt das, Ihre Daten aus der Datenspende-App haben diese Daten ergänzt oder waren sie dann am Ende sogar tatsächlich auch früher und konnten früher auf irgendwelche Trends hinweisen?
Das ist ganz interessant. Also zunächst mussten wir halt immer diesen Algorithmus entwickeln und dafür waren natürlich die Meldedaten dann sehr wichtig, um sozusagen so eine Art Benchmark zu haben, also das zu vergleichen, zu sehen, ist der Algorithmus jetzt gut, ist er nicht so gut. Wir haben dann mit Kollegen, die ein ähnliches Projekt in den USA hatten, auch immer verglichen und dann irgendwann hat das funktioniert und dann haben sozusagen unsere Daten, auch die tatsächlichen Meldedaten, sehr gut reproduziert, bis es dann irgendwann nicht mehr geklappt hat. Und zwar in der Omikron-Welle, weil halt viele Leute gar nicht mehr getestet worden sind. Also irgendwann wurden die Meldedaten halt immer schlechter, weil Leute, die halt Covid hatten, gar nicht mehr sich haben testen lassen.
Okay.
Also in der Phase, wo sie es dann schon mehrfach hatten und so. Und
ja, klar.
Also in der Normalisierungsphase, da ist das dann auseinandergegangen. Interessanterweise, dazu haben wir auch eine Publikation gemacht. Interessanterweise genau so wie die Studie in den USA, obwohl die halt völlig unabhängig war. Also da ging das auch alles gleich und dann irgendwann hat das mit den Tests nicht mehr zu tun, hat aber noch eine starke Korrelation zum Beispiel mit den Abwasserwerten gehabt. Das heißt, die Meldedaten waren dann einfach immer schlechter.
Nun handelte es sich ja tatsächlich, wie der Name schon sagt, um Datenspenden. Trotzdem wurde das Projekt ja auch datenschutzrechtlich diskutiert. Gibt es da irgendwas, was Sie heute in der Retrospektive anders machen würden?
Na klar, also das war halt in einer totalen Ausnahmesituation am Anfang der Pandemie. Also ich habe da sozusagen 2 Sachen gelernt. Das eine ist, dass man Datenschutz auch als solchen sehen muss. Das heißt, Datenschutz ist ein Prozess, der etwas schützt, was da ist. Also so wie Naturschutz. Wenn ich Natur schütze, einen Wald, dann mache ich alles Mögliche klar, damit dieser Wald geschützt ist. Ich schütze ihn, damit er weiter existieren kann. Wenn ich aber Naturschutz so verstehe, dass ich den Wald abholze und dann eine Wüste hinmache und immer dafür sorge, dass da gar kein Wald entsteht, damit ich ihn nicht schützen muss, dann ist das eine Fehlinterpretation von Datenschutz. Das heißt, man muss in solchen Bürgerprojekten oder so Datenspendeprojekten oder Ehe-Verwandten-Projekten muss man Datenschutz immer mitdenken. Das heißt, die Leute müssen mit reinkommen und aktive, konstruktive Prozesse entwickeln, sollten sie noch nicht existieren, so dass die Daten, die erhoben werden, geschützt sind. So wie ich den Wald schütze. Das heißt aber nicht, dass ich den Wald nicht haben möchte, sondern die Möglichkeit zu schaffen, dass Bürgerinnen und Bürger Daten spenden und gewährleistet ist, dass sie geschützt sind, das muss gemacht werden. Und das hat viel mit Vertrauen auch zu tun. Und es ist in dieser Diskussion halt auch immer ein bisschen schräg gelaufen, muss man sagen, weil halt extremistische Meinungen dazu halt auch immer sozusagen populär gemacht worden sind. Und naja, so ein bisschen der gesunde Menschenverstand auch abhanden gekommen ist. Also alle Menschen, Sie und ich, wir haben Bankkonto, da liegt unser Geld. Das ist total irrational, weil das sind oftmals gewinnorientierte Monopolisten, aber wir geben denen unser Geld. Komisch. Das gehört dazu, weil das eine Norm ist.
Ja.
Ne, es ist nicht so, dass wir jetzt so Goldbarren zu Hause horten, jedenfalls die meisten Menschen nicht, weil sie den Banken nicht vertrauen. Gibt vielleicht welche. Aber wir schenken solchen Organisationen, die wir null überprüft haben als Bürger, unser Einkommen, unser Geld. Mhm. Das ist aber normal. Ne, und jetzt übersetzt in die Datenspende, was die Datenspende eigentlich ist. Die nutzt europäisches Recht, damit Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzt werden, die Daten, die in den USA auf irgendwelchen Servern von Apple, von Fitbit und so weiter liegen, sie sich wiederzuholen. Und gleichzeitig wird ihnen ermöglicht, sie uns zu geben. Und zwar in einem Prozess, in dem die Daten ihnen immer weiter gehören. Weshalb Datenspende eigentlich so ein bisschen wiegt den Begriff. Denn in diesem Prozess wurde gewährleistet, dass die Leute, die mitmachen, auch immer ihre Daten gelöscht bekommen können. Mhm. Und man muss halt Datenschutz konstruktiv denken. Und das ist es oft sehr stark Angst und Paranoia getrieben.
Gerade in Deutschland, ne?
Gerade in Deutschland. Und diese Daten wurden uns am RKI gespendet, das ist eine Bundesbehörde, ne? Das sozusagen gehört zum Gesundheitsministerium, mit extrem hohen Sicherheitsstandards und so. Und gleichzeitig, ne, geben wir dem, vertrauen wir der Deutschen Bank oder der Commerzbank, ne? Und also Unternehmen, ne, mit unseren Daten oder dem iPhone oder was weiß ich, ne. Der Witz ist ja, dass diese Fitbit und Daten, die werden ja, wenn sie getragen werden, sowieso in die USA transferiert.
Ja.
Und diese gewinnorientierten Unternehmen machen damit Geld. Und wir machen damit Wissenschaft.
Mhm.
Und, ne, diese Sachen müssen halt immer mit kommuniziert werden. Also Datenschutz ist halt was Konstruktives und man muss, wenn man sowas macht, das dann auch entwickeln, dass sowas geht. Das war aber ein langer Prozess. Also man muss halt den Daten Schutzleuten sagen, das wollen wir machen, findet man eine Lösung. Und sagt nicht immer nur, welche Lösung gerade nicht geht.
Ja.
Das ist ja immer so, ne, man macht einen Vorschlag, die sagen, geht nicht. Macht man noch einen Vorschlag, geht nicht. Macht man noch einen Vorschlag, geht nicht. Dann müsste man eigentlich sagen, ihr seid die Schützer, ihr seid die Umweltschützer. Ihr geht da jetzt mit dem Spaten hin und mit euren Prozessen und euren Zäunen und ihr schützt das jetzt. Das ist euer Job.
Ja.
Ne, das ist das Ziel. Wir wollen sozusagen Menschenleben retten. Ihr seid wichtig, ihr müsst das schützen. Macht es.
Genau, ich fand Ihre Analogie mit dem Wald sehr eingängig eigentlich. Also, dass Datenschutz einfach nicht so ausarten darf, dass man am Ende einfach überhaupt keine Daten mehr hat, die man überhaupt schützen könnte. Ne?
Ja, genau. Es ist eher so, also die Analogie geht eigentlich so, man hat eine Wüste eigentlich. Ne? Und man kann jetzt sagen, wir können jetzt hier einen Wald bauen. Wenn man dann sagt als Naturschützer, nein, wir bauen da keinen Wald hin, weil den müssen wir dann noch pflegen und schützen. Das machen wir nicht. Das ist naturschutzmäßig Unsinn, da einen Wald hinzubauen, weil den müssen wir dann schützen.
Letzte Frage. Sie haben ja vorhin schon mal angedeutet, dass Sie tatsächlich auch jetzt noch, wo die Pandemie oder sagen wir mal die Hochzeiten der Pandemie ja eigentlich vorbei sind, von diesen Daten profitieren, mit diesen Daten arbeiten. Können Sie das noch mal so ein bisschen erklären? Also welchen Beitrag leisten diese gesammelten Daten jetzt noch und vielleicht eben auch für zukünftige Krisen?
Ja, also wir nutzen jetzt diese Daten, also in anderen Kontexten, zum Beispiel in dem Kontext von Long-Covid oder Post-Covid-Condition, also um es besser zu verstehen, was mit Menschen los ist, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben oder die an Long-Covid erkranken, also die Langzeitfolgen haben durch eine Covid-Infektion. Wir hatten da schon auch relativ früh eine Arbeit dazu, dass es halt bestimmte Leute gibt, die auch bei der Datenspende dabei waren, die nach einer Infektion, deren Ruhepuls nicht wieder auf den Normalzustand gegangen ist, auch Monate nach ihrer Infektion nicht. Und das ist ja so ein ganz einfaches Resultat. Wir probieren jetzt halt, das auch in Kooperation mit Leuten von der Universität in Jena besser zu verstehen. Die haben 1000 Patienten da etwa, die auch solche Smartwatches haben. Die ist eine ganz gut ausgewählte, klinisch ausgewählte Kohorte, die auch diese Fitness-Tracker-Daten unter anderem sammeln. Und wir können das jetzt vergleichen mit den Daten, die wir in einer gigantischen Kohorte haben, von denen wir aber nicht genau wissen, wer von denen Covid hat. Aber dieses Verbinden von sehr unterschiedlichen Kohorten, einer sehr kleinen, sehr speziellen und sehr genau erfassten mit einer riesigen, wo halt auch 2 Jahre Zeitreihen über Herzfrequenz bei vielen Individuen drin ist, kann man dann gegebenenfalls nutzen, um zum Beispiel zu schauen, wie sieht es denn aus bei einer Person, die Long-Covid hat? Können wir die da entdecken? Wenn ja, in welcher Verfassung war die Person vor der Covid-Infektion? Hatte die schon eine komische Herzfrequenz vorher oder hat die sich wenig bewegt oder hat die schon schlecht geschlafen? Also, dass man versucht, Gruppen zu identifizieren, die halt eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Long-Covid zu entwickeln und rauszukriegen, welche Eigenschaften, die sichtbar sind in den Wearable Devices, dazu führen, dass diese Wahrscheinlichkeit erhöht ist.
Ja, wie gespendete Gesundheitsdaten für klinische Forschung, für Gesundheitsforschung und damit zum Wohle der Allgemeinheit eingesetzt werden können, das zeigt das Beispiel Corona-Datenspende, über die uns Professor Dirk Brockmann hier sehr ausführlich berichtet hat. Vielen Dank dafür.
War mir eine Freude.
Ja, diese aktive Zustimmung, aber auch ein möglicher Widerruf sind hier natürlich wichtige Stichworte, wenn es um solche sensiblen Daten geht.
Ja, und deswegen haben wir uns mal darum gekümmert, wie es denn überhaupt aus rechtlicher Sicht aussieht bei der Datenspende, was das rechtlich überhaupt ist und was es dabei zu beachten gilt.
Im Gespräch.
Christiane Wendehorst ist Professorin für Zivilrecht an der Universität Wien, stellvertretende Institutsvorständin des Instituts für Innovation und Digitalisierung im Recht sowie Scientific Director des European Law Institute. Sie hat viel zu tun, denn in ihrer Forschung beschäftigt sie sich intensiv mit den rechtlichen Herausforderungen der Digitalisierung, denn neue Technologien wie zum Beispiel künstliche Intelligenz und die aufstrebende Datenökonomie werfen Fragen auf, mit denen das Recht bislang kaum konfrontiert war. Welche Rolle das Recht und die Regulierung dabei spielen, wenn es um den Zugang zu und die Nutzung von Daten geht, darüber spreche ich heute mit ihr hier bei uns im Ohr am Netz. Herzlich willkommen, Frau Professor Wendehorst. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, schönen guten Tag.
Frau Wendehorst, Sie beschäftigen sich seit vielen, vielen Jahren mit den rechtlichen Grundlagen der Datennutzung. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Definitionsarbeit leisten, weil wir sprechen in dieser Folge ja gerne auch von Datenspende. Was genau unterscheidet denn aus juristischer Sicht eine Datenspende von anderen Formen der Datenerhebung und Verarbeitung?
Ja, also zunächst einmal der Begriff der Datenspende ist kein juristischer Begriff. Das ist ein Begriff, den wir umgangssprachlich verwenden. Wir meinen damit, dass Einzelne ihre personenbezogenen Daten bewusst und freiwillig einer in der Regel gemeinnützigen Organisation zur Verfügung stellen, beispielsweise für Zwecke der Gesundheitsforschung. Der gesetzliche Begriff, den beispielsweise der Daten-Governance-Rechtsakt verwendet, ist der Begriff des Daten-Altruismus oder der daten-altruistischen Organisation. Damit ist aber im Wesentlichen das Gleiche gemeint. Das heißt, es stellt jemand seine Daten bewusst und zielgerichtet für einen bestimmten Zweck zur Verfügung, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten in der Regel.
Okay, und jetzt noch mal ganz kurz einmal nachgehakt. Das bedeutet, wenn mir als, ich sag mal, NGO, die, keine Ahnung, sich darum kümmert, dass, was weiß ich, irgendwas Gesundheitliches gut oder besser läuft, ich jetzt Daten zur Verfügung gestellt bekomme von Datenaltruisten oder als Datenspende, nennen wir es, wie wir wollen, dann kann ich juristisch gesehen auch alles damit machen, was ich möchte?
Ja, ganz so leicht ist es leider nicht. Denn dafür sind leider die ganzen Rechtsakte, die wir haben, nicht optimal aufeinander abgestimmt. Zunächst müssen wir einmal sagen, wir haben ja seit vielen Jahren die Datenschutzgrundverordnung. Die ist, glaube ich, allgemein bekannt und die ist auf die allermeisten Datenverarbeitungen anwendbar. Und diese Datenschutzgrundverordnung, die bleibt in der Regel unberührt von den weiteren Rechtsakten, die hier geschaffen worden sind. Die bleibt auch unberührt von diesem Daten-Governance-Rechtsakt, wie ich ihn eben erwähnt habe. Die bleibt auch unberührt von der Datenverordnung und den vielen, vielen anderen Rechtsakten, die wir in den letzten Jahren hier gesehen haben. Und genau hier liegt jetzt aus juristischer Sicht das Problem. Ich muss immer die Datenschutzgrundverordnung, wie sie dann auch durch die Datenschutzbehörden und die Gerichte bis hin zum Europäischen Gerichtshof letztlich dann ausgelegt werden, parallel anwenden zu beispielsweise den neuen Vorschriften über den Datenaltruismus. Und diese Vorschriften sind nicht optimal aufeinander abgestimmt. Das heißt, ganz so leicht ist es leider nicht, auch wenn ich mich freuen würde, wenn es so wäre.
Also unter uns nicht optimal abgestimmt ist jetzt, glaube ich, schon sehr wohlwollend ausgedrückt, weil die DSGVO, die schützt personenbezogene Daten ja schon sehr. Was ja an sich auch erstmal eine gute Sache ist. Aber wenn ich jetzt genau diese personenbezogenen Daten brauche für meine Forschung, sagen wir mal, und Sie sagen, DSGVO sticht alle anderen, dann hat sich ja eigentlich nichts verändert bisher, oder?
Naja, jein. Also man darf es ja auch nicht so darstellen, als würde die DSGVO überhaupt keine beispielsweise Forschung an personenbezogenen Daten erlauben. Wir haben beispielsweise in der DSGVO ein sogar recht weitgehendes Forschungsprivileg, was die Sekundärnutzung von einmal rechtmäßig erhobenen Daten für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung und ähnliche privilegierte Zwecke betrifft. Und es erstaunt mich seit vielen Jahren, dass dieses Forschungsprivileg für die Sekundärnutzung von Daten so wenig genutzt wird, beziehungsweise auch in der allgemeinen Debatte so klein geredet wird. Meines Erachtens könnte man sehr, sehr viel mit diesem Forschungsprivileg bereits machen. Und auch sonst ist es so, dass die allgemeine Vorstellung, wonach die DSGVO gar nichts erlauben würde, zu korrigieren ist. Die DSGVO ist eine Grundverordnung, die im Grunde vieles möglich macht. Mhm. Das ist ja auch das, was wir teilweise kritisieren, dass sich das Verhalten von Meta und Co. durch die Datenschutzgrundverordnung immer nur so punktuell geändert hat.
Ja, okay. Also ich glaube, was Sie da erwähnt haben, die Möglichkeit, eben Daten doch für Forschung zu nutzen. Ich fürchte, dass Menschen, die vielleicht nicht Professoren für Zivilrecht an der Uni Wien sind, das vielleicht gar nicht genug mitgekriegt haben oder dass auch Forschungseinrichtungen in Deutschland zu große Angst davor haben, dann eventuell doch irgendeine dünne rote Linie zu überschreiten und dann es wirklich mit horrenden Strafen zu tun bekommen, die ja sozusagen bei der DSGVO einhergehen. Aber eigentlich sagen Sie, für Forschung ist es sehr wohl möglich, personenbezogene Daten zu nutzen. Das heißt also, die vielen Klagen aus der Forschung, wir brauchen bessere Daten fürs Anlernen von KI, wir brauchen bessere Daten für, keine Ahnung, unsere medizinische Forschung, die sind eigentlich unnötig?
Naja, so ganz so will ich es jetzt auch nicht sagen. Es ist eben eine Rechtsunsicherheit da. Mhm. Ja? Wir haben auf der einen Seite das Forschungsprivileg, auf der anderen Seite haben wir unklare Grenzen dieses Forschungsprivilegs, haben wir eine Debatte, haben wir auch widersprechende Aussagen in der Wissenschaft, bei den Datenschutzbehörden und so weiter und so fort. Das heißt, die Rechtsunsicherheit, die hier geschaffen wird, die ist in meinen Augen das eigentliche Problem.
Und wie kommen wir da raus? Was können wir da machen? Oder vielleicht Sie als Expertin?
Also, ich glaube, wir müssen tatsächlich mal an die Datenschutzgrundverordnung ran und müssen da gewisse Dinge nach den Erfahrungen, die wir jetzt mit ihr gesammelt haben, auch mal klarstellen und gerade rücken. Es wird ja vielleicht bekannt sein, dass ich Ende letzten Jahres einen Vorschlag erarbeitet und publiziert habe für eine KI-Datenschutzverordnung, die eben versucht, die DSGVO viel risikobasierter auszugestalten. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass es für die Datenverarbeitungen, die ein hohes Risiko für die Grundrechte schaffen, auch strengere Regelungen sogar braucht als die DSGVO, dass wir aber viele Datenverarbeitungen, die wir für wünschenswert erachten und die ein geringes oder vielleicht sogar gar kein Risiko für die Grundrechte darstellen, deutlich entlasten von Hürden, die hier tatsächlich bestehen oder auch nur durch die Rechtsunsicherheit bestehen, das heißt bestehen könnten.
So, jetzt kommen wir mal zurück zum Thema Daten an sich. Das heißt ja oft, Daten sind der neue Treibstoff der Gesellschaft. Viele sagen auch, Daten sind das eigentliche Gold. Aber jetzt mal aus Sicht der Juristin, wem gehören diese Daten denn eigentlich? Also gehören mir meine personenbezogenen Daten? Bin ich jetzt Eigentümer von Gold?
Oh, ganz schwierige Frage. Also so im juristischen Sinn Eigentum, wie ich Eigentum an meinem Auto, an einem Buch, einem Tisch oder wie auch immer habe, habe ich an Daten nicht. Das passt einfach nicht für die Daten, die ja ein nicht-rivales Gut sind, wie wir das immer so schön sagen. Das heißt, ein Gut, was nicht nur eine Person verbrauchen kann und dann ist das Gut einfach weg, sondern das ist etwas, was viele Personen oder viele Unternehmen parallel zu ganz verschiedenen Zwecken nutzen können, ohne dass dadurch die Daten an sich nennenswert an Gebrauchswert verlieren würden. Vielleicht an Marktwert, aber nicht an Gebrauchswert. Und deswegen passen diese klassischen Eigentumsbegriffe, wie wir sie kennen, für Daten eigentlich nicht. Und auch das Urheberrecht oder so passt für Daten eigentlich schlecht, beziehungsweise es hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass es nicht gut wäre für unsere Wirtschaft, würden wir hier neue sogenannte geistige Eigentumsrechte schaffen. Aber was wir natürlich haben, sind trotzdem Rechtspositionen an Daten, die beispielsweise durch Verträge zugewiesen werden können, die aber auch durch Gesetze wie die DSGVO oder wie die neue Datenverordnung hier zugewiesen werden. Wenn ich beispielsweise ein Recht habe, unter bestimmten Umständen meine Einwilligung in die Datenverarbeitung zu erteilen oder zu widerrufen oder sie nur zu bestimmten Bedingungen zu erteilen, dann gibt mir das eine bestimmte Rechtsposition. Und diese Rechtsposition, mit der kann ich natürlich auch etwas machen.
Gucken wir doch vielleicht nochmal auf das Thema Open Data, Frau Wenderhorst. Wir haben jetzt hier gerade über die personenbezogenen Daten geredet, über Datenaltruismus und Datenspenden. Aber was versteht denn die Juristin unter Open Data, unter offenen Daten? Und wie können jetzt staatliche Stellen oder Unternehmen solche Daten zugänglich machen, ohne in Konflikt mit dem Datenschutz zu geraten?
Ja, auch der Begriff der offenen Daten ist natürlich ein Begriff des Jargons sozusagen, wenngleich dieser auch tatsächlich es jetzt in den Titel eines Rechtsakts, der Open Data Directive, geschafft hat. Man versteht darunter einfach das Bestreben, Daten aufgrund dieses nicht-rivalen Charakters, den ich vorhin beschrieben habe, möglichst vielen zugänglich zu machen, damit auch möglichst viele mit diesen Daten Wertschöpfung betreiben können. Mhm. Und insbesondere Daten des öffentlichen Sektors, bei denen man davon ausgeht, dass ihre Generierung irgendwie mit Steuergeld finanziert wurde, die möchte man auch tatsächlich der Allgemeinheit, der Wirtschaft zur Verfügung stellen, um damit etwas Nützliches zu machen. Das Problem dabei, das kommt natürlich potenziell in Konflikt mit dem Datenschutz oder mit anderen Geheimhaltungsinteressen. Und hier haben wir wieder so ein ganz schwieriges Spannungsfeld, was nicht so einfach aufzulösen ist.
Ja.
Der neue Daten-Governance-Rechtsakt macht hier einen Versuch, dieses Spannungsverhältnis ein bisschen aufzulösen, auch öffentliche Stellen zu ermutigen, tatsächlich Daten zu teilen, die an sich schützenswerte Daten sind und hier beispielsweise durch technische und organisatorische Maßnahmen auch sicherzustellen, dass der Datenschutz gewährleistet wird. Aber ganz einfach aufzulösen ist dieses Spannungsverhältnis einfach nicht.
Also Ihnen wird die Arbeit nicht ausgehen als Juristin, da bin ich mir schon mal ziemlich sicher. Aber jetzt kommen wir nochmal auf den Eingang des Gesprächs zurück, nämlich das Thema Datenspende. Was würden Sie Bürgerinnen und Bürgern raten, die ihre Daten gern für gemeinwohlorientierte Zwecke zur Verfügung stellen würden? Worauf müssen die achten?
Ja, also die anerkannten Organisationen des Datenaltruismus, die dürfen ein bestimmtes Gütesiegel tragen. Das ist ein europaweit einheitliches Gütesiegel und auf dieses Gütesiegel würde ich jedenfalls achten. Wenn ich viel Zeit habe, mich damit beschäftigen will, dann würde ich mir auch die Mühe machen, tatsächlich das Kleingedruckte zu lesen. Das heißt, was passiert denn hier eigentlich mit meinen Daten? Passen diese Zwecke für mich? Ist das für mich in Ordnung, was mit diesen Daten geschieht? Und ich würde auch sehen, ob es irgendwelche Wahlmöglichkeiten für mich gibt. Kann ich hier bestimmte Zwecke beispielsweise einschließen, ausschließen? Das sind alles Dinge, die an sich hier gewährleistet sein sollten. Ich würde mich auch damit vertraut machen, auf welche Weise ich gegebenenfalls meinen Widerruf in die Datenverarbeitung erklären kann. Also all dies sind Punkte, die man beachten sollte. Aber wie gesagt, wer sich diese Zeit nicht machen möchte, der sollte zumindest nicht nehmen möchte, der sollte zumindest auf das Gütesiegel achten, das so ein Mindestmaß an Seriositätsgewähr bietet.
Vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch und sehr viel Aufklärung, was jetzt eigentlich juristische Begriffe sind und was nicht. An Christiane Wenderhorst, die ist Professorin für Zivilrecht an der Universität Wien und Scientific Director des European Law Institutes. Also wie schon gesagt, Sie haben viel zu tun, krempeln Sie die Ärmel hoch. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank, Herr Oswald, für das Gespräch.
Okay, jetzt kann ich aber als aktiver Zivilbürger auch einfach mal den Spieß umdrehen und sagen, dass ich lieber erstmal Daten von Behörden einfordere, anstatt selbst welche zu spenden.
Ja, da gibt es ja diese Infoplattform Frag den Staat. Hast du die schon mal benutzt?
Ehrlich gesagt nicht.
Ich auch nicht. Also ich kenne sie tatsächlich, aber wirklich benutzt habe ich sie auch noch nicht. Aber ja, was da manchmal für Daten ans Licht treten, die sonst so in dunklen Aktenschränken geblieben wären, das erzählt uns unser nächster Interviewgast.
Im Gespräch.
Dinesh Jäger ist Projektkoordinator für Policy und Open Data bei der Open Knowledge Foundation in Deutschland. Er arbeitet außerdem als freier Journalist und Data Researcher im Bereich digitales Politikmonitoring. Bei der OKF beschäftigt er sich vor allem mit offenen Verwaltungsdaten, also Daten, die von staatlichen Stellen erzeugt und idealerweise öffentlich zugänglich gemacht werden. Wie genau die Open Knowledge Foundation hier aktiv ist, was Open Data für unsere Demokratie bedeutet und wie es aktuell um offene Daten in Deutschland steht, darüber spreche ich heute mit ihm hier beim Ohr am Netz. Schön, dass du da bist, Dinesh.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Dinesh, Open Knowledge Foundation haben viele sicherlich schon mal gehört, aber gib uns doch nochmal so ein kleines Intro. Was macht ihr eigentlich? Womit beschäftigt ihr euch da?
Genau, wir sind ein gemeinnütziger Verein und setzen uns ganz allgemein für offenes Wissen und demokratische Teilhabe ein und sind dabei vor allem in Projekten organisiert. Das heißt, wir haben so unterschiedliche thematische Schwerpunkte, denen aber allen so ein bisschen gemein ist, dass wir mit ehrenamtlichen Personen und Netzwerken zusammenarbeiten. Da gibt es zum Beispiel das Netzwerk oder Projekt Jugendhakt, das Jahr für Jahr deutschlandweit veranstaltet für junge Menschen organisiert und so ein bisschen einen verantwortungsbewussten Umgang mit Technik erzeugen möchte. Zum Beispiel Hackathons, es gibt auch Jugendhackt-Labs in verschiedenen Bundesländern oder zum Beispiel den Prototype Fund, der Open-Source-Software-Projekte also finanziellen Anschub bietet, die an konkreten gemeinwohlorientierten Tech-Anwendungen arbeiten. Also ich selber arbeite im Projekt offene Verwaltungsdaten und wie du ja schon in der Anmoderation gesagt hast, wir versuchen so ein bisschen Behörden beim Thema Open Data zu begleiten, auch zu vernetzen, weil oft Dinge in Deutschland passieren, wo oft an selben Dingen gearbeitet wird, aber wovon die Behörden vielleicht selber gar nicht wissen, dass in München das schon getan wird, was in Hamburg vielleicht gerade angegangen wird. Und dabei betrachten wir auch so ein bisschen den Status quo von Open Data allgemein in Deutschland. Mhm. Genau, oft geht es also um Digitales, bei denen ist oft auch Open Data so ein zentrales Thema, vor allem auch so eine gemeinwohlorientierte Digitalpolitik, also so ein anderes Framing von Digitalpolitik und vor allem auch die zivilgesellschaftliche Beteiligung.
Eines eurer sicherlich bekanntesten Projekte ist ja das Projekt Fragt den Staat. Da können alle Bürgerinnen und Bürger im Grunde Fragen einreichen, die ihr dann an die entsprechende Behörde weiterleitet. Ist dir da irgendeine Frage besonders im Gedächtnis geblieben? Oder vielleicht auch grundsätzlich mal die Frage, wie wird das so genutzt?
Das wird sehr viel genutzt, okay. Kann ich auf jeden Fall schon sagen. Und interessanterweise wird das auch sehr viel von Behördenmitarbeitenden genutzt, um Informationen von anderen okay. Behörden zu erfahren oder auch quasi Informationen aus den eigenen Behörden zu veröffentlichen, also da nutzbar zu machen. Dieser Umweg wird da durchaus gegangen. Und das ist ja eigentlich eine Plattform, die den Antragsweg so ein bisschen für Bürgerinnen und Bürger erleichtert. Das heißt, es gibt im Bund und in den Bundesländern teilweise auch, nicht in Bayern und nicht in Niedersachsen, aber sonst gibt es überall so Informationszugangsgesetze und Transparenzgesetze, Umweltinformationsgesetze. Und die Plattform Fragt den Staat vereinfacht im Prinzip diesen Antragsweg. Das heißt, man kriegt vorgeschlagen, okay, zu welcher Behörde gehe ich mit meinem Anliegen? Und auf welcher Gesetzesgrundlage kann ich so einen Antrag stellen. Aber das müssen wir gar nicht sehen, was Bürgerinnen da für einen Antrag stellen, sondern die können einfach die Plattform auch privat nutzen, ohne danach den Antrag öffentlich zu stellen. Und das wird von Frag den Staat selber, sie haben so ein Team von Juristinnen und Journalistinnen, die nutzen das selber für so investigative Recherchen zum Beispiel. Ein prominenter Fall war da vor einigen Jahren Philipp Amthor, der so einen Lobbybrief an das Wirtschaftsministerium mal geschrieben hat und der wurde auch über so einen Informationsfreiheitsantrag dann veröffentlicht. Oder letztes Jahr gab es so eine Recherche zu einer kruden Steueroase, die es in Schleswig-Holstein gibt, den Sachsenwald der Familie Bismarck. Das sind so investigative Recherchen, die auch so ein bisschen mehr Öffentlichkeit bekommen. Aber ich selber nutze es auch für so ganz trockene Dinge, wie zu schauen, wer sind Open-Data-Ansprechpersonen bei Bundesministerien. Das kann man teilweise über die Webseiten nicht rausfinden. Dann stelle ich einfach so einen Antrag darüber. Oder was ich auch gerne mache, was ich auch Leuten empfehlen würde, ist, dass man für das Lieblingsrestaurant schaut, wie steht es da um die Hygiene, weil da gibt es tatsächlich auch so Hygienekontrollbehörden, die man anfragen kann. Zum Beispiel in Bremen habe ich das ganz oft gemacht, dass ich gefragt habe, okay, wie steht es um die Hygiene in meinem Lieblingsrestaurant? Und da gibt es die Aktion Top Secret, da kann man einfach quasi nach seinem Laden suchen und dann wird einem da der Antragsweg erleichtert. Und ich kann auch positiv sagen, bei meinem Lieblingsladen war alles in Ordnung.
Zumindest laut dem okay, das letzten wäre jetzt meine nächste Bericht. Frage gewesen. Genau. Aber das ist ein guter Tipp. Das probiere ich, glaube ich, tatsächlich auch gleich mal aus.
Ja für Berlin gibt es das schon so ein bisschen öffentlich. Also in Pankow, es ist sehr unterschiedlich von den Behördenlevel, aber zum Beispiel in Pankow, die haben alle Daten offen stehen. Okay. Da kann man drüber reinschauen, was schon da ist. Und das ist halt das Praktische, wenn jemand diesen Antrag stellt und den öffentlich stellt, dann können andere schon mal schauen, aha, da muss man den Antrag selber nicht stellen. Das ist eigentlich so das Tolle an der Plattform, dass das Wissen, wofür man sich selber interessiert, dann eigentlich den anderen Leuten auch zur Verfügung gestellt werden kann.
Jetzt hast du schon so ein paar Stichworte genannt, was auch so ein bisschen eure Motivation ist bei der Open Knowledge Foundation, demokratische Teilhabe, gemeinwohlorientierte Digitalpolitik, Digitalisierung. Warum ist es denn deiner Meinung nach so wichtig, dass Verwaltungsdaten offengelegt werden?
Also ich finde, es sollte im Jahr 2025 ganz grundsätzlich eine Selbstverständlichkeit sein, sein politisches Handeln auch öffentlich nachvollziehbar zu machen. Und da wir mittlerweile schon eine sehr datenorientierte Gesellschaft sind, sollte das im besten Falle dann eben auch über maschinenlesbare Daten funktionieren. Und da würde ich gerne so zwei Ebenen aufmachen. Das eine ist das, worüber wir gerade gesprochen haben, sind so Transparenzdaten, wie zum Beispiel Plenarprotokolle aus Parlamenten, nicht nur aus dem Bundesparlament, sondern auch zum Beispiel aus Landesparlamenten, dann so Rechenschaftsberichte zu Parteispenden oder etwa politische Entscheidungen im Bundesrat. Das sind schon so eigentlich so eine hohe Ebene, wo man eigentlich denken würde, ja, das sind wichtige politische Entscheidungen, die wir gerne kontrollieren und uns anschauen würden. Die müssten doch eigentlich schnell möglichst barrierearm zur Verfügung stehen. Und als jemand, der sich mit diesen Daten sehr viel beschäftigt, kann ich ja sagen, das ist oftmals nicht der Fall. Also gerade was so Plenarprotokolle angeht, und da geht es ja eigentlich um diese Diskussion im Parlament, die ja sehr wichtig ist, wo immer wieder gesagt wird, okay, darum geht es, dass diese Auseinandersetzung im Parlament sich angeschaut wird und das wird natürlich journalistisch begleitet, aber zum Beispiel für die wissenschaftliche Auswertung oder auch wenn wir uns mit politischen Daten beschäftigen, würden wir gerne auch so automatisiert in Plenarprotokolle reinschauen, oder dass man zum Beispiel eine Notification bekommt, wenn über das Thema Open Data im Parlament gesprochen wird, weil ich übersehe halt 16 Landesparlamente, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher für meine Arbeit. Ja. Und dann gibt es aber so Hürden wie erstens, dass diese Plenarprotokolle nicht als maschinenlesbare Datei veröffentlicht werden, sondern oftmals als PDF. Und das natürlich dann gibt es wieder so zwei, drei Schritte, die man dann auch tätigen muss, um die Daten maschinenlesbar zu machen. Oder im Land Mecklenburg-Vorpommern, ich habe da letztes Jahr mal so eine Erhebung gemacht, dauert es zum Beispiel 4 Monate, bis ein Plenarprotokoll erscheint. Okay. Also Sitzungstermin ist im April und dann 4 Monate später habe ich dann das Plenarprotokoll, wovon ich mir dann halt auch nichts kaufen kann, gerade in so politisch schnelllebigen Zeiten. Genau, oder Rechenschaftsberichte, die sind auch, also zu den Parteispenden, wo man auch denkt, das ist eigentlich ein sehr wichtiges demokratisches Instrument. Und das ist aber eine riesige PDF, die so 500 MB groß ist, wo einfach gescannte Parteispendenbelege reingefügt werden. Und ich glaube, Lobby Control macht es eigentlich einmal im Jahr, dass sie das digitalisieren. Aber das zeigt einfach, wie viel Arbeit die Zivilgesellschaft auch reinstecken muss, nur um Daten nutzbar zu machen, wo man eigentlich denken müsste, das könnte der Staat doch vielleicht selber tun. Also der Aufwand, um überhaupt mit diesen Daten arbeiten zu können, ist sehr hoch.
Geht ihr da auch ins Gespräch richtig mit Verwaltungen, mit den Parlamenten, mit Behörden, was diesen Punkt einfach betrifft?
Ja, auf jeden Fall. Also dafür, das ist so ein bisschen meine Stelle, dass ich im Gespräch bin. Ich bin vor allem so auf Landesebene unterwegs und ich habe da auch zum Beispiel so eine Analyse gemacht, wo ich alle 16 Parlamente angeschrieben habe und gefragt habe, sind eure Plenarprotokolle maschinenlesbar, wie lange dauert es, wie sieht es mit den Metadaten aus? Und da habe ich so vor anderthalb Jahren so eine große Anfrage gemacht und selber auch eine Datenanalyse selbst gemacht, wo ich in die PDFs geschaut habe, wann wird das publiziert, wann ist es verfügbar und dann aber auch immer explizit mit dem Gesprächsangebot, okay, wir würden gerne an diesem Thema arbeiten, wir möchten euch auch signalisieren, dass mit diesen Daten gearbeitet wird. Das heißt, ihr macht es nicht für einfach so, sondern ihr macht es eigentlich für ein Publikum, das gerne mit diesen Daten arbeiten würde. Und das ist aber bei Plenarprotokollen sehr kompliziert, weil das ist so eine Zwischenebene zwischen politischer Ebene und Verwaltungsebene. Da sind sehr viele verschiedene Abteilungen involviert und da muss man eigentlich im Prinzip 16 Mal in sehr viele Gespräche gehen, um das ein bisschen zu verändern. Die haben so eine gemeinsame Arbeitsgruppe und da habe ich tatsächlich auch versucht, über Frag den Staat die Protokolle zu kriegen, aber habe ich nicht bekommen, weil dann eben ich eben 16 Mal nochmal so eine Anfrage intern gestartet werden muss, ob das okay ist, uns diese Informationen weiterzugeben. Also das zeigt so ein bisschen auch vielleicht die Grenzen von so Informationsfreiheitsgesetzen. Okay. Das fand ich so ein bisschen ironisch, wenn man jetzt über Open Data spricht und dann nicht die Protokolle von so Arbeitsgruppen veröffentlicht. Aber das ist so ein bisschen das, mit dem wir uns auch rumkämpfen. Das ist so diese eine politische Ebene.
Okay.
Aber ich würde gerne nochmal so auf diese andere, breitere Verwaltungsebene. Aber das ist nur, sage ich mal, so die Sahnehaube der Verwaltungsdaten, der öffentlichen Daten. Dann gibt es eben noch sowas. Eigentlich Verwaltungsdaten sind alle Informationen, die in Datenform von staatlichen Behörden erstellt und im besten Fall auch genutzt werden. Es können Haushaltsdaten sein, Umweltdaten, Mobilitätsdaten. Also da ist wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Sehr oft sind es leider auch nur Textdaten oder sozusagen PDFs, aber eigentlich sind da auch stecken sehr viele Tabelleninformationen auch bei den Behörden selbst, die sie vielleicht selber gar nicht so wahrnehmen, aber eigentlich sind das Daten, mit denen sie dort arbeiten. Akteurinnen aus der Zivilgesellschaft können da zum Beispiel komplizierte Informationen wie Haushaltsdaten über Visualisierung zugänglich machen oder Anwendungen mit Mobilitätsdaten bauen. Unternehmen nutzen auch diese Daten für Anwendungen. Also eines der beliebten Beispiele ist da DeepL, so einer von den großen deutschen KI-Unternehmen, die ja zunächst ihre Software mit mehrsprachigen Dokumenten der EU trainiert haben. So, und so haben sie mal angefangen, dass sie einfach mit diesen sehr gut gesicherten Informationen aus der EU trainiert haben. Und wir wollen aber eigentlich so ein bisschen weg von dieser starren Fixiertheit auf Nutzen für vermeintliche Dritte und eher dazu, dass Behörden selbst vor allem von der Infrastruktur, die so für Open Data notwendig ist, profitieren, sei es durch vernünftige Prozesse, ganzheitliches Datenmanagement oder dann aber auch so einen internen Kompetenzaufbau, dass Menschen einfach in Verwaltung auch so ein bisschen checken, was sind diese Daten, was kann ich mit diesen Daten machen und sich ein bisschen mehr Gedanken darüber machen. Da spielt sehr viel rein und deswegen finde ich, dass man Open Data eigentlich nicht so von der Verwaltungsdigitalisierung als Ganzem so richtig trennen kann. Und wir versuchen immer wieder zu sagen, okay, das nützt euch auch, ihr müsst euch damit beschäftigen, das nützt euch auch, aber momentan gibt es oftmals nicht die Strukturen, also die Infrastruktur fehlt und vielleicht auch so ein bisschen die Kompetenz, mit Daten umzugehen.
Jetzt hast du schon ein paar Beispiele genannt, wie es grundsätzlich so ein bisschen mit der Verfügbarkeit solcher Daten ist, wo es da hakt und so. Kannst du es vielleicht nochmal so ein bisschen allgemeiner sagen? Also kann man sagen, was gut läuft und wo es einfach grundsätzlich noch hakt?
Also es läuft auf jeden Fall nicht schlecht, so ein paar Bundesländer, also ich nenne ich immer Schleswig-Holstein. Wir haben ja auch so ein Open-Data-Ranking erstellt, wo wir so ein bisschen die Länder zeigen. Und es gibt jetzt auch die Datenlabore in den Bundesministerien, wo ich sagen würde, das ist ein guter Ansatz erstmal. Da muss man irgendwie noch abwarten, bis die jetzt so richtig Dinge an die Öffentlichkeit bringen, weil die arbeiten natürlich vor allem nach innen. Aber da wird zumindest mal in so diesen obersten Bundesbehörden, in den Ministerien, wird sich mit Daten beschäftigt. Und das finde ich schon mal gut. Und die sind im Prinzip dann für uns auch Ansprechpartnerinnen, dass man zu denen hingehen kann, sagen kann, hey, wie steht's denn so um Open Data in eurem Haus? Und das ist schon mal gut. Also sozusagen dieses Signalwirken finde ich gut. Plus, es gibt eigentlich schon sehr viele gut erarbeitete Standards. Also es gibt so eine Projektgruppe vom IT-Planungsrat, der da, was so Standardisierung angeht, zwischen Bund und Ländern natürlich eine große Rolle spielt. So, da geht es um semantische Interoperabilität. Das klingt ganz fies, aber es ist eigentlich total wichtig für, wie Dokumente miteinander in einen Standard kommen. Oder es gibt eigentlich auch so einen bundesbehördlich einheitlichen Service-Standard für die digitale Verwaltung mittlerweile, der wirklich Vorteile bringt, aber noch nicht so richtig breit ausgerollt wird. Und da würde ich plädieren, dass das so ein bisschen passiert. Und das, da habe ich mit dem Positiven mal angefangen. Woran es aber wirklich fehlt, ist, also es gab Anfang des Jahres einen Open-Data-Fortschrittsbericht aus dem Bundesinnenministerium und das fände ich gut. Also der letzte kam 2019, soll eigentlich alle 2 Jahre kommen und jetzt haben wir aber Anfang des Jahres leider so ein bisschen unglücklich direkt vor den Neuwahlen so einen Fortschrittsbericht bekommen. Der ist halt deswegen auch so ein bisschen untergegangen, aber der geht eigentlich ziemlich schonungslos, würde ich sagen, mit dem aktuellen Status quo von Open Data um. Der ist gar nicht so weit von unserem Sprech entfernt an vieler Stelle, würde ich sagen, aber es ist vor allem ein interner Blick und da kommt ganz klar raus, dass Open Data einfach keine Priorität genießt auf Führungsebene und für viele Leute ist einfach nur so ein Thema von vielen ist. Also Open Data Beauftragte, die es bei Bundesbehörden gibt, das einfach so, die waren vielleicht gerade in der Elternzeit und kommen wieder und dann erfahren und dann sie, sie sind Open-Data-Beauftragte oder die haben einfach kein Zeitbudget dafür. Und also was wirklich fehlt, sind so gestreamlinete Infrastrukturen, Datenmanagement und dann ist im Prinzip, also wenn so eine gute Infrastruktur aufgesetzt ist, dann ist die Arbeit, nochmal Daten für Dritte zu veröffentlichen, gar nicht mehr so hoch. Deswegen, wir plädieren es eigentlich als ein Instrument der Verwaltungsdigitalisierung zu begreifen und da eben das einfach als wirklich Infrastruktur zu begreifen, also offene Daten als Infrastruktur begreifen.
Jetzt hast du gerade schon dieses Länderranking erwähnt, was ihr ja gemacht habt. Das Länderranking von 2024 zeigt zum Beispiel, dass es ja wirklich auch gewaltige Unterschiede gibt. Du hast gerade schon gesagt, Schleswig-Holstein steht da an der Spitze. Berlin, das hat mich tatsächlich überrascht, auf Platz 2. Und und Sachsen-Anhalt dann tatsächlich mit 0 Punkten bewertet. Sind die Baustellen da überall gleich? Oder wo würdest du sagen, wo müssen Bund und Länder da am dringendsten nachsteuern?
Ich würde sagen, das ist immer so ein Zusammenspiel von vielen verschiedenen Faktoren, aber es ist eine sehr, ich sag mal, binnendifferenzierte Landschaft in Deutschland. Also wir haben zum Beispiel auch in einigen Bundesländern fehlen uns auch so Ansprechpersonen, da gibt es teilweise noch gar keine Verrechtlichung von Open Data, also viele machen das mit so einem eigenen Paragraphen im E-Government-Gesetz, wenn sie eins haben, aber teilweise wird Open Data auch in Transparenzgesetzen verrechtlicht, also aber andere Länder haben einfach da noch gar nichts zur Verfügung. Und das ist halt schwierig, wenn man sich auf nichts berufen kann, sondern es eher so auf Freiwilligkeit und auf, ich sag mal, ohne eine wirkliche Grundlage beruht. Und das ist halt so ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Gibt es so einen Rechtsrahmen? Gibt es schon eine Infrastruktur, was so, gibt es so ein Datenportal oder so ein internes Datenmanagement-Tool, was schon in einem Land ganz gut funktioniert? Gibt es zum Beispiel auch Schnittstellen, dass ich sozusagen als Behörde, die nicht auf Landesebene ist, sondern vielleicht auf kommunaler Ebene ist, dass ich auch einfach über so Schnittstellen Daten an das Land liefern kann? Genau, gibt es halt so eine wirklich Data Governance, sowas Ganzheitliches, wo man sich mal Gedanken gemacht hat, okay, wie kommt die Information von Kommune zum Land vielleicht? Gibt es Unterstützungsleistungen für Behördenmitarbeitende und gibt es vielleicht auch so eine Einbettung in so ein Open-Data-Ökosystem? Das heißt, werden so Barcamps veranstaltet, so Outreach an Leute aus der Zivilgesellschaft oder Datennutzende aus der Wirtschaft, aus Wissenschaft? Das spielt eigentlich alles immer sehr stark zusammen. Und wenn da irgendwas von fehlt, dann funktioniert das wahrscheinlich nicht ganz so gut. Und in Berlin und Schleswig-Holstein zum Beispiel, das sind so zwei Länder, wo ich sage, da funktioniert das ganz gut. Berlin hat so eine sehr gute okay. Open-Data-Informationsstelle, hat auch so eine ordentliche Open-Data-Verordnung und dann funktioniert das ganz gut. Wichtig ist oft auch einfach so politische Rückendeckung. Ne? Also wenn das nicht da ist, beziehungsweise wenn es den Leuten egal ist, so ein bisschen dieses Open-Data-Thema, das ist nur eins von weiteren, dann kann das manchmal gut sein, dass man so unterm Radar läuft und das funktioniert. Aber oftmals ist das schon vonnöten, dass es da so eine Rückendeckung gibt. Und leider muss ich auch sagen, jetzt ich bin jetzt im dritten Jahr dabei bei der Open Knowledge Foundation diesem Thema und das hängt auch sehr stark einfach von Personen ab. Also ja, so einzelne Vorreiterinnen, so die das Thema voranbringen. Und das ist so ein bisschen schade. Und wo wir halt auch denken, was so ein Game Changer sein könnte, wäre so ein Rechtsanspruch auf Open Data. Der wurde letztes Jahr oder von der letzten Regierung schon in den Koalitionsvertrag geschrieben, kam dann nicht. Und dieses Mal steht er wieder in einer bisschen abgeschwächten Form. Und wir glauben aber, das könnte vielleicht so ein bisschen eine größere Dringlichkeit für das Thema Open Data bringen und vielleicht dann eben auch auf der Führungsebene so ein bisschen hervorheben.
Stichwort Rechtsrahmen hast du ja gerade genannt, ist ganz wichtig. Eine wichtige Grundlage für euch, für eure Arbeit, ist ja das Informationsfreiheitsgesetz. Das war ja tatsächlich auch Thema in den letzten Koalitionsverhandlungen. Da wurde drüber gesprochen, ob man das tatsächlich vielleicht sogar abschafft oder ob man es irgendwie ändert. Entschieden haben sie dann jetzt tatsächlich, dass es sogar noch verbessert werden soll. Wie bewertest du das denn grundsätzlich?
Ich wäre doch vorsichtig, ob die Formulierung so verstanden werden kann. Weiß ich, ja. Da sind wir gerne bereit, uns positiv überraschen zu lassen. Aber sozusagen in der ersten Fassung dieses Koalitionsvertrags war das ja noch so ein bisschen anders formuliert. Aber ich finde erst noch positiv, wie groß diese Allianz war von Menschen, die sich wirklich ausgesprochen haben. Und die hat nochmal gezeigt, wie wichtig eigentlich den Menschen Transparenz für das Funktionieren einer Demokratie ist.
In dieser Petition, ne, die ihr dann gestartet habt, deswegen, ja.
Genau, mit der Petition. Deswegen, das wäre für uns auf jeden Fall wünschenswert, wenn das IFG ausgebaut wird. Wir hätten uns natürlich am liebsten ein Transparenzgesetz gewünscht. Ne? Also es gab es ja bei den letzten Koalitionsverhandlungen der Ampelregierung, stand das ja auch schon mit drin. Und da kam auch von der Zivilgesellschaft, auch von so einer Koalition gemeinsam mit anderen Vereinen, haben wir auch wirklich so einen Entwurf geschrieben, der quasi schreibfertig vorlag. Der wurde auch überreicht mit einer Kostenschätzung und der wurde dann aber ignoriert. Wir haben selbst den Entwurf, den es anscheinend gegeben hat im Innenministerium letztes Jahr, nicht gesehen. Und das steht jetzt aber natürlich nicht im Koalitionsvertrag. Das heißt, wir nehmen jetzt im Prinzip alles, was positiv in Sachen Informationsfreiheit und Open Data kommt, nehmen wir jetzt einfach gerne an. Und was ich gerade schon erwähnt hatte, was jetzt trotzdem noch weiter drin steht, ist der Rechtsanspruch auf Open Data. Und der wurde zum Beispiel auch im Open Data Fortschrittsbericht des Bundesinnenministeriums, wurde der auch quasi als wünschenswertes Instrument dargestellt oder sozusagen ist davon ausgegangen, wenn der kommt, dann kann man so und so diese Schritte gehen. Und wie gesagt, so ein bisschen Verbindlichkeit bei dem Thema würden wir uns wünschen, gerade auf Bundesebene, weil die halt vorangehen. Ne? Also die Länder schauen wirklich immer auf den Bund. Und dazu muss man auch sagen, es gibt für Bundesbehörden bereits die gesetzliche Verpflichtung, Daten zu veröffentlichen. Aber der Fortschrittsbericht und unsere Erfahrung hat gesagt, sie tun es einfach nicht. Also die Pflicht besteht schon, sie wird einfach nur ignoriert. Und so ein Rechtsanspruch würde dann eben so den Klageweg ein bisschen erleichtern. Und wir hoffen dann eben auch die Mittel, die dafür bereitgestellt werden, erhöhen und eben dadurch auch die Infrastruktur verbessert wird.
Jetzt hast du ja schon mehrfach gesagt, dass offene Verwaltungsdaten eben auch einen gesellschaftlichen Mehrwert bringen können. Hast du da vielleicht irgendwie so ein Leuchtturmprojekt? Du sagst, das ist einfach so ein ganz tolles Beispiel, das das illustriert.
Ah, da gibt es richtig viele. Also tatsächlich ist das ja so, wir haben ja so ein loses Netzwerk an Ehrenamtlichen, Code for Germany, die sich schon seit mehr als einer Dekade mit dem Thema Open Data beschäftigen. Da kann man, also auf codeforgermany.de kann man sich da zum Beispiel ganz viele verschiedene Beispiele anschauen. Aber bei uns ist ja gerade eigentlich so, dass wir weg von diesem Leuchtturmbeispielen wollen. Ich weiß, das ist immer so total gewollt. Also es gibt, das eins der größten Beispiele ist zum Beispiel Gieß den Kiez. Da haben, glaube ich, sehr viele von schon gehört, dass einfach das Baumkataster visualisiert und zeigt, okay, wo kann ich als Bürgerin vielleicht mithelfen?
Haben wir hier tatsächlich in der letzten Folge auch schon mal drüber gesprochen.
Ah ja, genau, das ist eins von diesen Leuchtturmdingen, die immer genannt werden. Ja. Aber ich möchte so ein bisschen weg davon, und habe ich ja schon ein bisschen angeteasert, dass wir eher so wollen, okay, wie kann die Verwaltung davon profitieren? Und deswegen möchte ich jetzt mal komplett den anderen Weg gehen und ein Verwaltungsprojekt vorstellen, wo wir so ein bisschen das mit begleitet haben und was sehr trocken ist. Und da ging es um ein Kooperationsprojekt zwischen den Ländern Schleswig-Holstein und Berlin, die gemeinsam ein Vokabular entworfen haben, um Landeshaushaltsdaten in einem Linked-Format zu veröffentlichen und so leichter Vergleich und und mit anderen Daten verlinkbar machen. Das ist halt extrem trocken. Das ist sozusagen die Arbeit im Maschinenraum und nicht so dieses shiny Dashboard. Diese Projekte, davon brauchen wir mehr und da muss so ein bisschen mehr PR-Arbeit für gemacht werden. Deswegen habe ich jetzt, sorry, die 2 Minuten dafür genutzt, dieses Projekt hervorzuheben.
Ja, das ist gut.
Genau, aber es gibt davon abgesehen extrem viele zivilgesellschaftliche Beispiele, wie Open Data schon genutzt werden. Auch so, was Datenstandards angeht. Es gibt Opal, so ein Datenstandard für Ratsinformationssysteme. Also da tut sich weiterhin viel, aber es hat sich auch einfach die letzten Dekade schon viel getan und oftmals zeigen wir dann so auf Projekte, ja, das gab es schon mal vor 5, 6 Jahren, könnt ihr einfach den Code für benutzen. Also da gibt es einen ziemlich großen Pool, was so Open-Data-Anwendungen angeht.
Ja, wir sind schon fast am Schluss und da stellen wir immer ganz gerne so eine Wünsch-dir-was-Zukunftsvisionsfrage. Welche Rolle könnten denn offene Daten deiner Meinung nach in a perfect world, in einer digitalisierten Demokratie der Zukunft spielen?
Okay, ich bin immer schlecht mit so Visionen, aber ich würde mir einfach so eine größere Selbstverständlichkeit im Umgang mit Daten von staatlicher, von behördlicher Seite angehen. Also auch nicht so, dass man quasi Daten als sein eigenes persönliches Eigentum sieht, sondern einfach versteht, dass Daten eigentlich Infrastruktur sind. Daten sind öffentliche Infrastruktur. Dafür sind Steuergelder aufgebracht worden. Deswegen sind wir auch immer sehr stark für diesen Vorsatz Public Money, Public Code. Also deswegen, wir haben eigentlich ein Recht, auch von diesen Daten mit zu profitieren. Und meine Vision ist so ein bisschen, geht sehr stark in die Richtung Infrastruktur. Also wenn der Staat über eine gute Infrastruktur, Dateninfrastruktur verfügt und datenversierte Behördenmitarbeiterinnen hat, das heißt zum Beispiel Kompetenzen internalisiert, weniger abhängig ist vielleicht so von Dienstleistern, was so Daten und Infrastruktur angeht, dann ist der Schritt für uns zum Beispiel Daten zu öffnen auch gar nicht mehr so groß. Also für Dritte die Daten zu öffnen zu groß. Und da ist so eigentlich eins von diesen noch, bisher noch ungenutzten Potenzialen, würde ich sagen, so datenunterstützte Entscheidungsfinden, weil die Daten und Tools momentan eigentlich fehlen und da wird viel an Dienstleister rausgegeben oder so spezialisierte Institute müssen immer wieder neue Berichte eigentlich erstellen von Daten, die eigentlich der Staat selber hat und wahrscheinlich ziemlich gut auch selber nutzen könnte, um diese Daten in die Entscheidungsfindung einfließen zu lassen. Und wenn man eben auch von diesem Grundsatz Daten als Infrastruktur ausgeht, dann glaube ich, dass so ein besser funktionierende staatliche Dienste auch extrem davon profitieren könnten. Mhm. Und wenn die staatlichen Dienste besser werden und die Bürgerinnen und Bürger einfach dort, wo sie mit dem Staat in Berührung kommen, was ja oftmals auf dem Amt ist oder eben, wenn sie einen Antrag schreiben müssen und wenn sie da nicht mehr immer dieselben Daten eingeben müssen oder Anträge semi-automatisch befüllt werden können, das ist, glaube ich, positiv auch für die Demokratie. Und vielleicht noch so ein gutes Beispiel, wie der Staat von so einer strukturierten Datenbasis profitieren könnte, wäre momentan noch ein gemeinnütziges Unternehmen Förderfunke, die Ansprüche auf Sozialleistungen wie zum Beispiel Elterngeld oder Wohngeld in Open Data übersetzen und Menschen die Anspruchsermittlung leichter zugänglich machen. Und das ist so ein bisschen, eigentlich wäre es schön, wenn wir sozusagen diese Logik so umdrehen und dass der Staat einem vorschlägt. Ich habe herausgefunden, nach diesem Profil, nach diesen Daten, die du bei uns angegeben hast, natürlich datenschutzkonform, haben wir herausgefunden, du hast jetzt Anspruch auf Wohngeld oder auch auf weitere Sozialleistungen. Das finde ich eigentlich toll.
Das wäre ein Traum, ja.
Das demokratisiert halt so ein bisschen auch so diese Zugangsprozesse.
Ja, Wissen ist Macht, Daten sind Macht und offene Verwaltungsdaten sind eine wichtige Voraussetzung für demokratische Teilhabe, für transparentes staatliches Handeln und letztlich aber einfach auch für eine bessere Verwaltung, für bessere staatliche Dienstleistungen. Und dass diese Daten von Verwaltungen und Behörden in Bund und Ländern zugänglich gemacht werden, vor allem in lesbarer Form. Dafür setzt sich Dennis Jäger unter anderem mit der Open Knowledge Foundation ein. Und ja, vielen Dank für diese Einblicke in eure Arbeit.
Sehr gerne.
Ja, wir haben jetzt in dieser Folge viel zum Thema Datenspende gelernt. Wer an sich gerne seine Daten für einen guten Zweck spenden möchte, selbst aber noch etwas unsicher ist, wegen des Datenschutzes zum Beispiel, am besten mit europäischem Gütesiegel und vorher einmal das Kleingedruckte lesen. Das macht ja sowieso meistens Sinn. Und checken, ob ich eben im besten Fall auch die Möglichkeit zu einem Widerruf habe. Also da auch danke nochmal an Christiane Wendehorst für die rechtliche Einordnung.
Naja, und Projekte wie das zum Beispiel von Professor Brockmann zeigen auf jeden Fall, wie wichtig Datenspenden für die Forschung sind und dass man mit der Bereitstellung solcher Informationen auch wirklich Gutes tun kann.
Ja, und natürlich ist es umgekehrt genauso wichtig, dass Daten und Infos, die für die Zivilbevölkerung interessant wären, nicht einfach so im Aktenordner von XY-Verwaltung einstauben. Das zeigen ja Dennis Jäger und die Open Knowledge Foundation.
Also, überlegt euch gut, ob ihr Daten spendet, wenn ja, wofür. Achtet auf die Tipps, die wir hier in dieser Folge bekommen haben und euch geben konnten. Und ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, Sidonie.
Bis dann. Tschüss.
Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO. Verband der Internetwirtschaft.